Risiko und Nebenwirkung. Ein Podcast der Uniklinik Münster.
Willkommen zu einer neuen Folge Risiko und Nebenwirkung. Heute wird's laut, leise oder glückenhell. Vor allem aber spannend. Wir sprechen nämlich über die Stimme, dieses faszinierende Werkzeug, das wir täglich alle benutzen, oft ohne drüber nachzudenken. Gemeinsam klären wir Fragen, wie entsteht Stimme, warum klingt jede Stimme anders und was verrät uns unsere Stimme über unsere Gesundheit. Ich selbst kenne Stimmprobleme, denn ich arbeite in einem sprechenden Beruf. Vor meiner Zeit als Pressesprecherin war ich mal in Hörfunk und Fernsehen unterwegs und da muss man sich auf seine Stimme verlassen können und sollte nicht auch noch drüber nachdenken müssen, wenn man irgendwas live erzählen muss. Allerdings, meine Stimme ist anfällig, neigt zur Heiserkeit, wenn ich mal wieder zu viel gesprochen habe. Das hat zu unangenehmen Situationen geführt, die zwar lustig klingen würden, wenn ich sie erzählen würde, aber im Rückblick betrachtet war das für mich persönlich echt nicht so lustig. Ich erinnere nur mal daran, dass ich hier mal in einer Folge von Risiko und Nebenwirkung komplett stockheiser war. Felia dagegen, würde ich vermuten, muss gar nicht drüber nachdenken, ob ihre Stimme gerade mitmacht und sie redet einfach drauf los. Jedenfalls kommt mir das immer so vor. Wenn sie spricht, muss zumindest keiner die Lautstärke irgendwie hinterher nachregeln. Bei mir schon.
Das stimmt. Ich habe vielleicht ein lautes Organ, aber ich denke auf jeden Fall nach. Besonders heute habe ich vor der Folge viel darüber nachgedacht, wie es meiner Stimme geht und ob sie denn gut ist oder schlecht oder auch heiser wird. Man wird da ja fast paranoid. Übrigens ist die Stimme das Instrument des Jahres 2025 und das ist auch unser Aufhänger für diese Folge. Das Jahr ist zwar jetzt fast zu Ende, aber wir haben trotzdem noch die Chance genutzt und jemanden heute eingeladen, der hier im UKM diesem Anspruch gleich mehrfach gerecht wird. Unser heutiger Gast ist Dr. Philipp Martmann, leitender Oberarzt der Klinik für Phoniatrie und PET-Audiologie. Er ist aber auch Countertenor. Was das ist und was ein Phoniater auch so macht, sagt uns jetzt Philipp Martmann selbst. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank, ich freue mich über die Einladung.
Der Gast.
Philipp Martmann ist mein Name. Ich bin, wie schon erwähnt, der Oberarzt für Phoniatrie und PET-Audiologie hier an der Klinik für Phoniatrie und PET-Audiologie. Genau, das ist ein spannendes eigenes Facharztgebiet, sogar wirklich ganz abseits von allen anderen Fächern, sowohl von der Neurologie getrennt als auch von der HNO getrennt. Ein spannendes Feld, was sich mit der Stimme, der Sprache, dem Sprechen, dem Schlucken und dem kindlichen Hören beschäftigt. Das klingt jetzt erstmal, wie kommt das denn alles zusammen? Das ist ja eine interessante Verbindung. Es hieß mal Facharzt für Kommunikationsmedizin und da kommt es dann her, dass natürlich das Hören ist die Grundvoraussetzung für die Sprachentwicklung, für unsere Stimmführung als Rückkopplung über das Hören und da ist natürlich dann die Verbindung zwischen diesen Feldern. Das ist sozusagen das eine, womit ich mich sehr viel beschäftige als Kliniker, sowohl im konservativen Bereich, aber auch natürlich in stimmverbessernden Operationen sehr viel mittlerweile an verschiedenen Standorten sogar. Und das zweite ist eben, dass ich im zweiten Leben Konzert- und Opernsänger bin, da Countertenor bin. Das ist auch wieder was Ungewöhnliches. Ich scheine zu Ungewöhnlichem zu neigen. Das sind Männer, die besonders hoch in der Falsettstimme singen. Also diese sehr helle Stimme, also im Grunde in den Lagen, die sonst nur Frauen erreichen können, gibt es so wie bei den Frauenstimmen Altisten, Mezzo und Sopran. Das gibt es eben auch bei Countertenören. Und da bin ich eben einer der eher hoch angelegten Countertenöre.
Und Sie waren so nett, Sie haben uns gleich auch mal eine Probe mitgebracht. Aber ich muss auch sagen, nicht nur die Gesangsstimme ist ungewöhnlich, auch die Sprechstimme selber, man hört das sofort, ist total geschult. Ich hake da mal nach, weil ich habe ja gesagt, ich habe da immer Probleme. In den Hochzeiten von Corona bin ich tatsächlich zu ihrer Chefin in die Klinik gegangen, weil ich komplett heiser war, weil ich immer gegen diese Maske ansprechen musste und habe dann da so Stimmverbesserungsvorschläge und Übungen gekriegt. Ich habe da so ein bisschen noch was im Kopf und habe das auch mitgebracht. Der Nordwind ist mir zum Beispiel als Therapie sozusagen, wo man das diagnostiziert, irgendwie noch in Erinnerung oder auch die weißen Ara. Und ich habe gedacht, so zur Auflockerung hier, würden wir das jetzt heute mal machen und Sie hören sich an, wie Felia zum Beispiel das Ganze mal einmal spricht und sagen, was sie alles richtig und was sie alles falsch macht.
Vorher würde ich kurz wissen, was ist denn der Nordwind?
Der Nordwind und die Sonne ist ein berühmter Text, also vor allem in phoniatrischen Kreisen sehr berühmt. Mhm. Und ich glaube, fast alle Patientinnen und Patienten, die bei uns in der Stimmsprechstunde schon mal waren, kennen diesen Text, weil das ist immer Teil der Eingangsuntersuchung und auch der Verlaufsdiagnostik. Es ist ein ganz wichtiger Text, weil wir natürlich auf die Perzeption, also wie hören wir eine Stimme, klingt die heiser, klingt die vielleicht ganz behaucht, wenn ich jetzt ungefähr so sprechen würde, wäre das eine starke Behauchtheit. Und das kann man natürlich alles hören, auch eine Anspannung der Stimme, eine Entspannung der Stimme, eine übermäßige Entspannung der Stimme. Und da haben wir diesen standardisierten Text, der einen guten Ausgleich zwischen Vokalverteilung und Konsonantenverteilung haben, der sich dann eben im deutschsprachigen Raum eben auch in der Schweiz und Österreich durchgesetzt hat. Und das ist genau dieser Text.
Okay, magst du dich mal versuchen? Also ich soll ihn jetzt aber so lesen, weil jetzt ist man natürlich wie in so einem Prüfungssetting. Wie ich normal, also gut, das wird jetzt schwierig, aber ich versuche es trotzdem.
Ich werde kritisch zuhören.
Ja, gerne. Kennt man den Text denn vorher? Hat man vorher die Chance, ihn einmal durchzulesen oder soll man ihn wirklich blind?
Man liest den blind, aber die Leute lesen ihn natürlich dann später nochmal und es geht nicht ums richtig oder falsch lesen, sondern es geht um die Stimme.
Okay, gut, dann versuche ich es doch gerne mal. Der Nordwind und die Sonne. Einst stritten sich Nordwind und Sonne, wer von ihnen beiden wohl der Stärkere wäre, als ein Wanderer, der in einen warmen Mantel gehüllt war, des Weges kam. Sie wurden einig, dass derjenige für den Stärkeren gelten sollte, der den Wanderer zwingen würde, seinen Mantel abzunehmen. Der Nordwind blies mit aller Macht, aber je mehr er blies, desto fester hüllte sich der Wanderer in seinen Mantel ein. Endlich gab der Nordwind den Kampf auf. Nun erwärmte die Sonne die Luft mit ihren freundlichen Strahlen und schon nach wenigen Augenblicken zog der Wanderer seinen Mantel aus. Da musste der Nordwind zugeben, dass die Sonne von ihnen beiden der Stärkere war.
Ich finde, das klang ganz wunderbar. Also,
was
soll ich sagen? Nein, es ist natürlich eine gesunde Stimme erstmal. Ich hatte auch jetzt nichts anderes erwartet. Wir haben da verschiedene Dimensionen sozusagen, die wir uns anschauen. Also wir haben den Grad der Störung sozusagen als so einen sozusagen übergeordneten Parameter, wo wir einfach so das Störungsmaß an sich beschreiben. Dann schauen wir immer nach Rauigkeit, also wie rau ist eine Stimme und die Stimme ist ja jetzt gar nicht rau gewesen. Die Behauchtheit, also wie viel Luft ist auf so einer Stimme drauf. Und dann die Asthenie, also sprich, wie unterspannt ist eine Stimme. Also eine hohe Asthenie würde für gelähmte Stimmlippen sprechen, solche Dinge. Oder eben wenn Leute beispielsweise, vielleicht kennt man das, wenn man schwer krank ist, wenn Leute herzkrank sind oder so, eben dann eine Stimmstörung haben aufgrund einer anderen Grunderkrankung und einfach ganz schwach sind.
Okay.
So, und das ist alles ganz leise und verlangsamt auch. Das wäre so eine Asthenie in der Stimme, also eine Stimmschwäche im Grunde, dass man einfach die Spannung nicht mehr aufbringt und dann das Gegenteil, die Spannung selbst, der Strain im Englischen sozusagen, ob jetzt eine Stimme ganz stark angespannt ist, das würde dann eher für eine gepresste Stimme. Also wir haben das sowohl bei Leuten, die, das ist eine große Gefahr, die grundsätzlich Menschen haben, die ihre Stimme viel benutzen, dass sie in eine sogenannte hyperfunktionelle Stimmstörung kommen. Also dass man einfach durch das viele Sprechen immer mehr in so einen Eifer und am Ende des Tages klingt man ungefähr so und hat die Stimme einfach ein bisschen fest und merkt auch vielleicht schon diese Trockenheit im Hals und beim Schlucken zieht es so ein bisschen.
Kenn ich.
Dieses Globusgefühl nennen wir das, also dass man das, da ist irgendwas im Hals, können Sie nicht mal gucken, da kitzelt irgendwas am Abend immer. Das spricht alles eher dann dafür, dass die Stimme einfach überlastet wird. Und das kann man ausgleichen durch eben ja Warm-ups oder auch Warm-downs der Stimme. Das ist auch ein spannendes Thema. Dadurch, dass man sich vielleicht kleine Entlastungsphasen gönnt irgendwie, wo man einfach Sachen macht, die weniger Stimme beanspruchen. Oder eben, dass man auch gezielt darauf achtet, dass man sich nicht festspricht, dass man in solchen Situationen, also wenn ich hier sitze und weiß, vor mir ist ein Mikrofon, dann versuche ich natürlich auch immer, meine Stimme ein bisschen nach unten wieder zu regulieren, weil man natürlich schon in der Begeisterung für das Fach ja auch nach vorne geht mit der Stimme, nach oben geht mit der Stimme. Und wenn wir jetzt hier eine Stunde miteinander reden, könnte auch ich ein bisschen Halsschmerzen kriegen.
Ja. Stimmen sind ja total unterschiedlich. Woran liegt das?
Das liegt daran, dass wir ganz unterschiedlich singen. Stimmen sind ja wie Fingerabdrücke im Grunde. Also wir haben, das ist was ganz, ganz Persönliches, wirklich Einzigartiges geradezu. Selbst bei eineigen Zwillingen wissen wir ja, dass die unterschiedliche Fingerabdrücke haben und auch eine unterschiedliche Stimme haben. Also im Detail ist dann doch der Unterschied zu finden. Und es liegt daran, dass wir unterschiedliche Resonanzräume zur Verfügung haben, so unterschiedlich wie unsere Gesichter sind, dass jemand eine große, eine kleine Nase hat, die Augen so oder so sind, so unterschiedlich sind wir auch nach innen. Also natürlich ist da erstmal ein Kehlkopf, da ist erstmal ein Gaumensegel. Aber ob das jetzt ein Millimeter höher ist, ein Millimeter nach links verzogen ist und so weiter, mit dem Klang macht das was, mit unseren Obertönen, mit unseren Spektren. Also das, was wir hören, das, was hinterher die Individualität einer Stimme ausmacht, macht das total was. Aber wenn man so in so einen Mund reinschaut, kann man das natürlich nicht sehen und vorhersagen, so in dem Sinne. Man könnte das ausmessen mit Computertechnik und so weiter, aber das ist eben die Individualität.
Was macht denn aus, dass es eine schöne Stimme ist oder man behaupten würde, es ist landläufig eine schöne Stimme, es ist ja vielleicht auch individuell, wie man das empfindet, keine Ahnung.
Kennt man natürlich vom Podcast auch, dass man sagt, eher den höre ich lieber oder die höre ich lieber, weil es sich angenehmer anhört einfach.
Genau, aber wie man jetzt schon sagt, man sagt das heißt, es ist hochgradig subjektiv. das, was wir in hier in der in unseren Bereichen sozusagen als eine schöne, ist erstmal eine nicht heisere Stimme, aber dann selbst da sind wir selbst sogar wieder unterschiedlich, wenn wir jetzt, weiß ich, eine Frau aus Spanien haben, die so ein bisschen Spanisch und dann hat die ein bisschen eine rauchige Stimme dabei, also oder so, dann sagt man, ah, das ist kulturell und das ist schön und so weiter und das ist dann, das passt dann irgendwie zu der Erscheinung und irgendwie so. Dabei ist es formal gesehen, könnte man ja sagen, eine gestörte Stimme. Oder wenn jemand so eine Raucherstimme oder so, die kann ja durchaus ästhetisch sein. Das heißt, Schönheit einer Stimme und Gesundheit einer Stimme hängt nicht zwingend zusammen und ist dann noch hochgradig subjektiv, so wie man vor einem Bild steht und die eine Person findet das schön und die andere Person spricht es nicht an.
Jetzt hatten Sie gerade auch schon das Thema, was eigentlich die Stimme ausmacht, körperlich, also anatomisch. Und wir haben vorhin schon festgestellt, Stimmbänder und Stimmlippen, ja, wird oft in einen Topf geworfen, aber eigentlich sind es meistens eher die Stimmlippen, die gemeint sind, als die Stimmbänder. Was gehört denn anatomisch alles dazu, was unsere Stimme dann am Ende bildet?
Genau. Also man denkt immer, die Stimme, der Kehlkopf macht die Stimme und fertig. Also das stimmt bis zu einem gewissen Punkt, dass natürlich der Grundton sozusagen, also das erste Schallsignal wird im Kehlkopf, wir nennen das den Primärschall, der wird im Kehlkopf gebildet durch die Schwingung der Stimmlippen. Die Stimmbänder sind Teil der Stimmlippen mit dem Muskel und der Schleimhaut und da ist noch ein bisschen Fettgewebe drin und so weiter. Das ist also so ein Konglomerat aus verschiedenen anatomischen Strukturen, die da sozusagen dann zusammenschwingen, die Stimmlippen. Aber zur Stimme und gerade zur Individualität der Stimme gehört noch viel, viel mehr dazu. Das ist der Resonanztrakt, also sprich alles, wo dann die Stimme sich entfalten kann, also sprich der Rachen, der Mundraum, auch die Nasenhöhle. Aber auch nach unten werden Schallwellen gesendet, beziehungsweise werden reflektiert vom Mundraum, vom Gaumen, von den Zähnen auch, gehen zurück in den Brustraum rein und das nennen wir den Brustresonator. Das heißt, wir haben auch Resonanten hier, man kennt das, wenn man spricht und mal die Hand dabei auf die Brust hält und man sagt mal, dann merkt man, wie das vibriert, ne, kann man mal machen. Und dann merkt man, ach so, die Vibration offensichtlich, man fühlt es wirklich, geht die Vibration auch nach unten. Das heißt, auch das ist ein wichtiger Bestandteil unserer Resonanz und unserer Stimmbildung.
Wahnsinn. Jetzt haben Sie ja auch gesagt, bei Ihnen ist das möglich, sehr hoch zu singen. Aber was bestimmt das denn eigentlich, wie hoch jemand singen kann? Also es ist ja auch in einem Chor oder in Chören generell, da gibt es die dann alt singen unter den Damen oder auch dann den Tenor. Aber woran kann man das denn festmachen, wie hoch eine Stimme am Ende des Tages vielleicht wird, auch wenn man schon ein Kind ist? Oder ja, kann man das schon sehen?
Also tatsächlich kann man es nicht zwingend von Kindern ableiten, wobei ich eine extrem hohe Kinderstimme hatte. Also unfassbar hoch, wirklich. Also es war quasi keine Grenze nach oben. Also Königin der Nacht war überhaupt gar kein Thema, aus dem Stand und so weiter und auch gerne eine Quinte darüber. Also es war wirklich.
Aber wann haben Sie das gemerkt? Haben Sie schon?
Ne, das war als
gemerkt?
Kind, also das war dann irgendwie als 8-9-Jähriger oder so, wo ich dann in so Musical-Projekten und dann waren natürlich Einsingübungen, wo es dann immer höher ging und so weiter. Und irgendwann setzten dann die Frauen aus. Und dann setzten die Sopranistinnen alle aus und ich quietschte da immer noch mit und es ging höher und der Chorleiter machte weiter und ich kam noch irgendwie 10 Töne höher als alle anderen. Von daher, also ich hatte eine extrem hohe Stimme und dann im Stimmbruch hat die sich sozusagen in zwei Stimmen geteilt und mit der einen spreche ich heute und mit der anderen singe ich auf den Bühnen. Genau, das ist tatsächlich eine Anomalie, muss man sagen, also dass man jetzt so eine Stimme hat. Ich vergleiche das immer gerne mit Leuten, die Ballett tanzen oder tanzen wollen. Da wäre ich beispielsweise gänzlich unbegabt gewesen, weil ich kaum mit meinen Händen an meine Füße drankomme, wenn ich die Knie durchdrücke jedenfalls. Das heißt, man braucht eine gewisse Grundvoraussetzung. Natürlich eine Gelenkigkeit in Anführungsstrichen, in dem Falle der Stimme bzw. des Kehlkopfes, dass man bestimmte Spannungsverhältnisse herstellen kann. Und das muss man erstmal können. Das heißt, was man in der Regel nicht trainiert, ist der Tonumfang. Natürlich wird in einem Gesangsstudium, kriegt man vielleicht nochmal eine Terz nach oben dazu oder eine Terz nach unten, aber so der Rohdiamant das ist schon da und man muss es dann nur schleifen im Grunde, ausgleichen die Lagen. Jede Stimme hat Schwächen in bestimmten Bereichen und dann muss man sich auf diese konzentrieren und so. Von daher, ja, also so richtig bei Kindern, um die Frage zu beantworten, kann man nicht vorher unbedingt sagen, wie so eine Stimme wird und das Potenzial ist aber dann in der Flexibilität, die man eigentlich mitbringt.
Jetzt bin ich ein bisschen neugierig, wie viel trainieren Sie am Tag Ihre Stimme?
Unterschiedlich nach dem, was ansteht, muss man tatsächlich sagen. Also ich versuche jeden Tag irgendwie wenigstens eine halbe Stunde oder eine Stunde, also einfach um die Muskulatur in Schuss zu halten, um die Flexibilität zu erhalten. Aber es gibt natürlich Konzertphasen und Vorbereitungsphasen für diese Konzerte und Opernphasen, die intensiver sind, wo ich dann auch mal 3, 4, 5 Stunden am Tag singe oder eben in Probenphasen selbst. An Opernhäusern hat man morgens 4 Stunden und abends 4 Stunden Proben. Da singt man dann auch mal oder steht zumindest 8 Stunden auf der Bühne und ist jederzeit immer mal wieder, dann hat man 10 Minuten Pause, weil jemand anders eine Arie singt und dann ist man aber auch wieder dran und so weiter. Das heißt, es ist jetzt, man muss die ganze Zeit ready to go sein.
Okay, das ist jetzt aber die Stelle, wo sich zwangsläufig irgendwie die Frage aufdrängt, hat Ihr Tag mehr als 24 Stunden? Denn Sie sind ja nicht nur Opernsänger, sondern Sie arbeiten hier ja tatsächlich auch noch als Oberarzt. Wie geht das parallel?
Genau, also es ist natürlich in der Freizeit findet das statt. Das heißt, ich habe einen Proberaum, in den ich nach Dienstschluss sozusagen reingehe, mich da reinschließe sozusagen. Das ist sehr vorteilhaft, weil ich ja auch Nachbarn habe und zu denen ein gutes Verhältnis habe und behalten möchte. Deswegen versuche ich also nicht abends zu Hause, ich probiere tatsächlich nie abends zu Hause oder überhaupt grundsätzlich probe ich nicht zu Hause. Ich weiß genau, dass die mit der Müsli-Schale an der Decke hängen würden und versuchen würden, das zu hören. Und ich höre auch öfters mal, auch Philipp, du kannst ruhig hier proben und mach doch mal, wir würden das gerne mal hören und so weiter. Aber proben ist nicht singen. Also singen für Menschen ist was völlig anderes als Stimmübung machen. Bei Stimmübungen geht es nicht darum, dass das schön klingt. Und genau, aber das heißt, ich probe dann in der Regel abends in diesem Probenraum und gehe dann noch nach Hause für irgendwelche Sachen, die ich in Stille machen kann, irgendwelche Forschungsprojekte weitermachen und so weiter. Und von daher, es erfordert eine hohe Disziplin und eine hohe Struktur und durchaus auch mal eine Stunde weniger Schlaf oder zwei, dass man diese Sachen unterbringt und natürlich auch ein bisschen Arbeit am Wochenende, dass man diese zwei Leben unter einem Hut ja dann versammeln kann.
Ja. Lassen Sie uns über, es passt jetzt gar nicht an der Stelle, aber wir müssen ja auch über kranke Stimmen reden. Mhm. Was behandeln Sie, wenn Sie in der Klinik sind, was sehen Sie am häufigsten? Ist so eine latente Heiserkeit, wie ich sie manchmal habe, ist das was Häufiges und was begegnet Ihnen noch?
Also tatsächlich sind solche Überlastungen sehr häufig. Also es ist ja ein ganz hoher Anteil, unterschiedliche Studien sagen zwischen 50-70% der Arbeitskraft oder der arbeitenden Bevölkerung ist auf die Stimme als ihr primäres Arbeitsinstrument angewiesen. Also alle Menschen, die wie wir täglich im Kontakt sind, jetzt sei es Pressestelle oder eben ich jetzt ärztlich oder vorhin habe ich noch eine Vorlesung gehalten, da muss man die ganze Zeit sprechen. Psychologinnen, Psychologen, Menschen, die irgendwie Priesterinnen und sind, Priester oder Pfarrerinnen sind, Leute, die singen natürlich, Lehrerinnen, Lehrer, Kita und so weiter, Menschen, die was verkaufen in Callcenter. Also sind alles Berufe, wenn man drüber nachdenkt, sind ja wirklich fast alle irgendwie auf die Stimme angewiesen. Und wenn nicht da, dann mindestens in der Teilhabe im Alltag, dass man natürlich mit Freunden sprechen will, mit seiner Familie sprechen will, selbst wenn man mit seiner Katze sprechen will, möchte man nicht stockheiser sein und Halsschmerzen dabei haben. Es gibt's ja auch, dass Leute eher zurückgezogen leben und dann aber selbst diese Leute reden und haben Reden als ein Faktor für Lebensqualität und Teilhabe dann doch irgendwie mit dabei. Und deswegen ist Stimmüberlastung ist tatsächlich was ganz, ganz Häufiges, eben aus diesen Berufsfeldern kommend und das, was wir auch am häufigsten sehen. Aber wir sehen natürlich auch viele organische Stimmstörungen. Bei uns bündelt sich das natürlich auch, weil wir natürlich aus ganz Deutschland die Fälle zugeschickt bekommen. Wir sind jetzt eine hochspezialisierte Klinik, die wirklich komplexe auch Eingriffe anbietet, die nicht an vielen Orten in Deutschland durchgeführt werden. Und da ist es natürlich so, dass sich das natürlich rumspricht und wir Patientinnen und Patienten aus München, aus Hamburg, aus sonst wo, auch aus dem Ausland teilweise zugeschickt bekommen für verschiedene Operationen. Sei es Kleinigkeiten in Anführungsstrichen, wie jetzt beispielsweise ein Polyp der Stimmlippen, aber eben auch komplexere Sachen wie Lähmungen, aber auch Transitionen der Stimme, also ne, wo Transpersonen die Stimme angleichen wollen, gerade wenn es um Mann zu Frau Transidentität geht, ist ja die Stimme auch was Identitätsstiftendes und unsere geschlechtliche Identität definiert und kann dann ganz, ganz hohen Leidensdruck erzeugen. Und auch da können wir helfen, sowohl stimmtherapeutisch, also konservativ, aber auch operativ.
Jetzt würde ich ja denken, dass so die heisere Stimme, weswegen Anja mal in der Klinik war, zu den harmloseren Sachen gehört. Woran merkt man denn selbst vielleicht, das, was ich habe, ist jetzt eher Richtung harmlos und da kann ich vielleicht noch selber ein bisschen was machen oder gehe dann doch mal vielleicht nachfragen? Oder was sind so Warnsignale bei der Stimme, wo man doch mal hellhöriger wortwörtlich werden sollte.
Also die Faustregel, die wir immer versuchen zu vermitteln, jede Heiserkeit, die länger als 6 Wochen besteht, muss eigentlich im Grunde phoniatrisch abgeklärt werden. Also das ist zumindest die Empfehlung. Als Fachbereich für Stimme ist man natürlich ganz gut dann an der Stelle aufgehoben, weil die Diagnostik doch sehr umfangreich und differenzierter ist, als das auch beispielsweise in HNO-Kliniken oder Praxen möglich ist. Die haben ja einen anderen Fokus und haben natürlich ganz andere Sachen zu tun mit Krebserkrankungen. Die haben noch die Nebenhöhlen, die Ohren, Nasenoperationen und so weiter, Speicheldrüsen. Da sind natürlich noch ganz große andere Felder, um die sich kümmern. Das ist nur verständlich, dass dort nicht die Kapazität ist, sich so differenziert, um diese Funktion der Stimme zu kümmern. Und wir haben eben da ein hochspezialisiertes Team von Logopädinnen, die sowohl therapeutisch ausgebildet sind, aber auch diagnostisch hoch ausgebildet sind. Wir haben eine Psychologin und andere Therapeutinnen, die da auch helfen können, da ja Stimme auch oft was mit der Psyche zu tun haben kann, ne? Stimme und Stimmung, da hören wir es ja schon in der Sprache, dass das den Weg zueinander, mir hat es die Sprache oder die Stimme verschlagen, wenn Leute, also die Psyche hat einen ganz, ganz hohen Einfluss auch auf die Stimme, deswegen braucht es auch einfach die Zeit, darauf einzugehen. Deswegen Heiserkeit ab 6 Wochen sollte man mal nachschauen, wo denn da der Hund begraben liegt.
Können wir nochmal differenzieren, wann geht's denn eigentlich zur Logopädin oder zum Logopäden? Wann kommt die Psychologin möglicherweise dazu und wann sagt man, so hier muss was operiert werden?
Operieren würde man ja erstmal nur organische Befunde. Also ne, wenn man jetzt nichts sieht, also beispielsweise bei so einer Stimmüberlastung, da sehen die Stimmlippen ja erstmal ganz normal aus. Da ist es dann ziemlich offensichtlich, dass man da mit einer Operation nicht weit kommt. Es gibt aber subtilere Sachen, die man nicht auf den ersten Blick sieht. Zum Beispiel, wenn Menschen älter werden und die Muskulatur abbaut so ein bisschen und dann werden die Stimmlippen schlanker, so wie wir Falten im Gesicht kriegen, kommen dann auch irgendwann Falten in Anführungsstrichen der Stimmlippen, beziehungsweise das baut so ein bisschen ab und wir haben die sogenannte Altersstimme, eine Presbyphonie heißt das. Und das sind dann diese etwas brüchigen Stimmen. Bei Profisängern merkt man es daran, dass die Spannung, dann kriegen die so ein Vibrato, was sehr groß wird, die Tonsicherheit geht runter, dass die Spannung nicht mehr gehalten werden kann. Gerade bei hohen Stimmen fällt das früher auf als bei tiefen Stimmen natürlich. Und das sind Sachen, wo dann so eine Grenze entsteht, wo dann die Grenze entsteht zu, kann man das noch konservativ durch Training, Aufbau und so weiter oder und auch Stimmhygiene, da haben wir dann natürlich auch so Beratungsprogramme und so weiter oder muss man da vielleicht sogar die Stimme unterstützen, dass man das, was da an Muskulatur abgebaut wird, durch bestimmte, ja, ich nenne es jetzt mal Filler oder dass man da eigenes körpereigenes Fett einspritzt beispielsweise, dass man das so ein bisschen unterfüttert und da wieder was herstellt. Und bei größeren organischen Befunden ist es sowieso relativ offensichtlich dann, dass natürlich, ich weiß, wenn jetzt eine Stimmlippe wirklich, wenn die gelähmt ist beispielsweise und auch schon länger als ein Jahr gelähmt ist und man weiß, das wird sich nicht mehr erholen, dann sind da gewisse Grenzen erreicht. Oder bei spastischen Erkrankungen, die einfach neurologisch bedingt sind, da können wir gute symptomatische Therapien anbieten durch Einspritzung von Medikamenten. Aber da ist auch mit Stimmtherapie eben nichts mehr zu erreichen. Das heißt, da muss man sehr differenziert schauen, was ist die Ursache. Aber die Operation sollte natürlich immer hinten in der Reihenfolge stehen und wir versuchen grundsätzlich die konservativen Möglichkeiten auszuschöpfen vorher.
Jetzt werde ich ja schon fast paranoid, dass die Stimme irgendwann nachlässt, wenn sie älter wird. Kann ich da was tun? Stichwort Prävention, um meine Stimme so lange wie möglich, ja, jung und geschmeidig zu halten, sage ich mal in Anführungszeichen.
Also das Schöne ist, dass die Stimme sich ziemlich gut erholt von vielen Dingen. Also das heißt, wenn man jetzt mal irgendwie die Stimme überlastet hat oder so, kann man in jungen Jahren, in denen wir uns ja befinden, durchaus noch es schaffen, dass die Stimme sich erholt. Aber man sollte natürlich schon, wenn man lange viel Freude an der Stimme haben will, sollte man natürlich schauen, dass man sie auch pflegt. So wie man seine Haut pflegt oder wie man andere Dinge, seine körperliche Fitness beispielsweise pflegt. Das heißt, es ist ja ein System von Schleimhaut auf der einen Seite, die flexibel und geschmeidig sein muss, damit sie gut schließt und gut schwingen kann, und einer Muskulatur, die nicht nur die Kehlkopf-Innenmuskulatur ist, sondern eben auch die Kehlkopfmuskulatur außen, also im Hals, die mit dem Hals dann verbunden ist, die den Kehlkopf in seiner Höhe und Tiefe sozusagen positioniert, dass man diese Muskulatur gut entspannt und pflegt. Solche Sachen wie, weiß ich nicht, Dampfbäder beispielsweise, also Inhalationen mit Dampf, also gerade nach einem anstrengenden Tag mit der Stimme kann ich das immer nur wärmstens, im wahrsten Sinne des Wortes, empfehlen. Das mache ich selbst auch, wenn ich dann merke, so, oh, das war aber heute hier ein bisschen heftig alles, dass ich mir wirklich einfach den klassischen Kochtopf mit Wasser und ein bisschen Salz rein, so wie so Nudelwasser ungefähr, und dann einfach mit dem Handtuch darüber, dann klappe ich mir die Tagesschau dazu auf und gucke die und inhaliere dann diese 10, 15 Minuten die Tagesschau, dann habe ich auch eine gute Zeit und danach einfach nicht mehr so viel reden, sondern lieber ein Buch lesen oder irgendwas anderes machen, was so ein bisschen die Stimme dann auch entspannt. All das sind Sachen, die dafür helfen, am nächsten Tag wieder regeneriert zu sein und auch langfristig die Stimme gut erhalten zu können.
Also Kochsalzlösung, gibt es da sonstige Zusätze, Kamille oder irgendwas, was man nehmen soll?
Also Kamille und Salbei und solche Sachen haben ja dann einen antiphlogistischen, also einen antientzündlichen Einfluss auch durchaus. Das heißt, das kann so ein bisschen lindernd und beruhigend wirken. Aber da gibt es jetzt keine großen Studien zu. Also da kann man jetzt nicht sagen, das ist Wissenschaft oder so, sondern das ist eher so Erfahrung. Und wovon ich tendenziell abrate, sind so ätherische Öle, die so ein bisschen schärfer sind oder sowas, Eukalyptus und solche Sachen, die eher die Stimme tatsächlich austrocknen. Mhm. Also das ist eher trocknend für die Schleimhaut und auch eher reizend unter Umständen. Das kann man mal machen in so einem akuten Infekt, wenn man eigentlich, da geht es dann aber nicht um Stimme, sondern da geht es darum, dass man den Verursachern, den Bakterien oder Viren so ein bisschen Stress machen will durch die Erhöhung der Temperatur, dass man so ein lokales Fieber sozusagen erzeugt und damit quasi den Heilungsprozess so ein bisschen ankurbelt. Also das muss man so ein bisschen situationsbedingt entscheiden, aber an sich macht man mit Kamille, Salz und solchen Dingen, also den weichen, gemütlichen Sachen nichts falsch.
Ja, ich sage jetzt hier nicht den Markennamen, aber es gibt so kleine Lutschpastillen, da würde ich mal sagen, habe ich am Tag einen Konsum von 5, 6, 7, auf jeden Fall.
Jeden Tag?
Ja.
Anja ist Testimonial für die Person.
Genau.
Lutschpastillen.
Ja. Ja, genau.
Da kommt die psychologische Komponente nämlich ins Spiel. Ne? Ich bilde mir das ein, also schmeiße ich irgendwas nach. Da ist schon was dran.
Das für Heiserkeit, also gegen Heiserkeit.
Ja, gegen Heiserkeit. Ne? Und ich bilde mir ein, dass es danach wieder besser klingt. Okay, ich merke gerade.
Ich muss dann immer an den schönen Disney-Film Dumbo denken, der nur fliegen konnte, wenn er die Feder von dem Raben vorne im Rüssel hängen hatte. Und dann
Pastillen.
Und das, na klar, dass wenn man, gerade wenn man mal irgendwann in einen Fehltritt oder in so eine Schwierigkeit, in so eine Problemlage geraten ist, hat man natürlich immer Angst, dass man da wieder hinkommt. Und gerade wenn man beruflich oder einfach auch privat oder sonst wie davon sehr abhängig ist, hat man natürlich Furcht davor, wieder in diese Sackgasse zu geraten und versucht, sich irgendwie zu schützen und merkt dann, welche Dinge einem gut tun. Ich glaube jetzt nicht, dass man unbedingt jeden Tag 6 Lutschpastillen braucht, sondern dass da natürlich auch eine gewisse Komponente ist, die einfach dann ja was Beruhigendes hat, wo man, ich tue jetzt was für meine Stimme, aber das ist ja ein wichtiger Punkt, ne, dass man einfach sich diese Zeit nimmt, diese Pastille und dann so ein bisschen Bewusstsein auf dieses Lutschen und diese Entspannung sozusagen zu legen, das beruhigt ja schon wieder den Kopf und auch der Kopf macht ja Stress. Stress führt zu Anspannung von Muskulatur, das ist ja jetzt, da muss man nicht Medizin für studiert haben, das führt zu einer Anspannung natürlich auch der Muskulatur, die für die Stimme zuständig ist und wenn man dann sprechen muss, ist es klar, dass die Stimme tendenziell eher verspannt. Das heißt, wenn man sich da mit solchen Maßnahmen, das ist ja nichts Schädliches, sei es eine Lutschpastille.
Aber offenbar auch
oder,
nützlich.
Naja, aber andere Leute trinken dann, die haben immer ihre Tasse Tee da stehen oder so. Und ja. Das ist ja, das ist absolut nachvollziehbar und das ist auch total in Ordnung. Da muss man für sich so ein bisschen die individuellen Sachen finden und man kann ja mal die Lutschpastille durch eine Tasse Tee ersetzen und so. Da muss man vielleicht einmal mehr zur Toilette. Das ist dann, da hat man dann wieder Zeit verloren, aber auch auf der Toilette kann man ja schweigen oder eine Stimmübung machen.
Ja, jetzt habe ich Bilder im Kopf. Ich werde also aufhören oder zumindest drüber nachdenken, aufzuhören, ob ich den Hersteller weiter wirtschaftlich unterstützen muss.
Die freuen sich bestimmt. Was bestimmt aber nicht gut ist, was ich nämlich immer mache, ist räuspern. Ich muss mich ganz oft manchmal, gerade wenn ich so abends zu Hause bin, habe ich das Gefühl, das ist fast schon wie so ein Tick. Ich habe aber auch eine Allergie gegen Hausstaubmilben und ich glaube, das kommt dann alles zusammen. Aber das, habe ich mal gehört, ist, glaube ich, fast das Schlimmste, was man machen kann, um seiner Stimme was Gutes zu tun.
Also es gibt ja Räuspern und Räuspern. Mhm. Also man kann ja da rumrödeln und sich wirklich da einen zusammenpressen oder man kann so ein vorsichtiges
ein zartes Räuspern,
ein vornehmes Räuspern, schadet der Stimme zum Beispiel praktisch nicht. Also dass man wirklich vorsichtig, aber grundsätzlich sagt man bei uns, statt eines Räusperns lieber einen Schluck trinken. Das bewirkt häufig schon das Gleiche, dass man einmal schluckt und das so ein bisschen befeuchtet da die Bereiche. Das Schlucken entspannt auch tatsächlich. Oder ein bisschen summen, einfach mal so ein statt einem Räuspern. Das sind Sachen, die durchaus da diesen Reiz weg und dass man das abends hat, spricht ja schon wieder dafür, dass man die Stimme doch tagsüber vielleicht ein bisschen viel belastet. was ja wieder dafür sprechen würde, dass sich vielleicht doch mal der Griff zum Töpfchen mit Salzwasser und dem Handtuch lohnen könnte.
Das heute direkt mal nach der Aufnahme.
Nicht nur ich. Okay. Jetzt haben wir schon ein bisschen gesprochen über Dinge, die potenziell helfen könnten und Dinge, die schaden können. Gibt's denn da noch mehr? Also was zum Beispiel soll ich trinken? Soll ich jetzt nur Wasser trinken? Ist das das Beste für die Stimme? Gibt es Sachen, die möglicherweise nicht so gut sind, wenn ich gleich so einen Sprecheinsatz habe?
Schnaps. Nein, also man soll natürlich möglichst scharfe Dinge vermeiden, also sei es jetzt wirklich scharfen Alkohol und grundsätzlich Alkohol trocknet die Stimme aus. Kaffee hat auch die Tendenz, die Stimme auszutrocknen und vor allen Dingen auch die Spannungsverhältnisse zu verändern. Aber das ist super individuell tatsächlich. Es gibt Leute, die sagen, ich kann keinen Kaffee trinken, bevor ich auf die Bühne gehe. Ich habe die Tendenz, eine Stunde vor einem Auftritt einen Espresso zu trinken, weil mich das genau in so eine Spannung bringt, dass das gut ist für mich und meine Stimme. Und das geht über Schokolade weiter, dass Leute sagen, Nüsse geht auf keinen Fall, Schokolade, das schleimt zu sehr, dann kann ich nicht singen. Andere Leute sitzen da und futtern eine Tafel Schokolade vor jedem Konzert. Und deswegen sage ich da immer, weil das ist natürlich auch was, ich unterrichte ja auch an Musikhochschulen, an verschiedenen, wo ich häufig von jungen Sängerinnen und Sängern gefragt werde, wie genau betreibe ich jetzt meine individuelle Stimmhygiene? Und da ist schon der Punkt mit dem individuell, dass es einfach eine gewisse Berufserfahrung, nicht nur beim Singen, sondern eben auch in Sprechberufen braucht. Was tut mir gut? Was kann ich gut vertragen? Was vertrage ich nicht so gut? Aber genau, beim Trinken ist es, warme Dinge sind erstmal gut, dass die Muskulatur sich entspannt. Grundsätzlich sind sehr warm, also nicht sehr warm, aber schöne warme Sachen sind besser als kalte Sachen und eben beruhigende, lindernde Sachen. Und da ist Wasser ist natürlich so quasi in Anführungsstrichen neutral. Da macht man erstmal nichts mit falsch. Aber so ein Tee oder so, Kräutertee, Kamillentee und solche Sachen oder auch ein schwarzer Tee, also das ist jetzt kein Problem. Das ist durchaus was der Stimme einfach alleine schon durch die Wärme und den Dampf gut tut. Da ist dieses Phänomen des Tees, das ist ja so ein bisschen auch so, ja, das ist alles so Labarababa, Küchenmedizin und so weiter. Das stimmt, aber es hat sich durchgesetzt, weil man ja häufig einfach unter dieser Tasse hängt und die so am Mund hat und so da schlürft, weil es einfach zu heiß ist am Anfang. Und in dieser Zeit, wo man schlürft oder diese Tasse quasi am Kinn hängen hat, weil man sich die so vorhält, inhaliert man die ganze Zeit diesen warmen Dampf vom Tee. Und das ist wieder genau das Gleiche wie abends das mit dem Topf. Und daher ist tatsächlich der Tee nochmal zusätzlich gut, weil man einfach in den Atemwegen dann auch nochmal diese Lösung von Schleim, von muskulären Spannungen und so weiter erreicht.
Ja, was ja mega interessant ist, man kann bei Ihnen die Rollen überhaupt nicht mehr trennen. Es gibt immer den Arzt, der mit mir spricht, den Phoniater. Und auf der anderen Seite haben Sie sehr häufig natürlich auch diese Abwanderung in den Bereich Gesang. Das führt mich dazu, dass Sie natürlich auch, und das ist gar nicht so häufig in Deutschland oder zumindest auch nicht in Nordrhein-Westfalen, dass Sie eben auch Sängerinnen und Sänger aktiv behandeln und beraten. Sie haben die Sängersprechstunde.
Genau, wir haben die Musiker- und Musikerinnenambulanz bei uns in der Klinik für Phoniatrie und Pet-Audiologie, wo die auch als erste Ambulanz ihrer Art in Deutschland, glaube ich, in Deutschland gegründet wurde, vor dem Freiburger Musikermedizinischen Institut, was ja so ein ganz berühmtes Institut beispielsweise ist, oder auch in Hannover gibt es eine ganz tolle Institution. Und das ist tatsächlich sehr, sehr hilfreich, wenn man die Menschen sozusagen von zwei Richtungen beraten kann, ne? Und auch tatsächlich in beiden Bereichen, Autorität ist so ein blödes Wort, aber eine Erfahrung hat einfach, dass man immer die eine oder die andere Brille aufsetzen kann und sagen kann, liebe Frau XY oder Herr XY, ich weiß genau, was Sie gerade durchmachen, weil ich habe auch schon mal heiser auf der Bühne gestanden. Ich weiß genau, wie der Druck an Theatern, in Konzertphasen und so weiter, wie dieser Leistung, weil ich war auch mal 3 Jahre nur freiberuflicher Sänger, also nicht nur im Sinne von wenig, sondern nur im Sinne von halt nicht Arzt, sondern also war abhängig sozusagen von einem freiberuflichen Einkommen sozusagen, weil ich es gewählt habe, so wie andere Leute das ja auch wählen, und kenne aber dann auch den Druck, dann eben abliefern zu müssen. Und wo man dann sagt, ja, wenn ich diese Premiere jetzt absage, dann ist das sozusagen die Haupteinnahme für diesen Monat und die Miete kommt und so weiter. Das heißt, dieser psychische Druck, der da entsteht, der ist ja nicht gesund für die Stimme, aber man muss irgendwie den ausbalancieren, damit sich das eben nicht auf die Stimme niederschlägt. Und da beraten zu können oder auch in Literatur mit denen reinzugehen, dass man Stimmen hört und sagen kann, sie singen, aber ihre Stimme ist eher in dem und dem Bereich, in der und der Epoche sozusagen verortet vom Klang her. Warum singen sie denn jetzt Wagner? Das ist viel zu schweres Repertoire für sie. Sie haben nicht so eine wuchtige Stimme. dass damit verletzen sie sich, ne? Das ist so, als würde man, weiß nicht, Leistungssportler sein und würde jetzt, ja, aber jetzt ist mein Auftrag heute mal hier Schwerstgewichte heben. Ja, aber das ist, sie sind Leichtathlet, nicht Gewichte stemmen. Also ein Sportler ist nicht gleich Sportler und Sänger ist nicht gleich Sänger. Deswegen muss man einfach schauen, wo kann man gute Leistungen bringen und auch die Stimme erhalten, langfristige berufliche Gesundheit schaffen. Und wo überfordern sich Leute, weil sie glauben, das ist jetzt aber der Auftrag, den ich bekommen habe. Ich muss das jetzt bedienen und verletzen sich unter Umständen damit, wirklich also tatsächlich verletzen und kompromittieren damit ihre eigene Karriere aus der Angst heraus, kein Geld zu verdienen. Das ist eine Gratwanderung, weil man natürlich auch nicht immer in der Situation ist, sich die Jobs gerade in der Kultur auszusuchen. Aber da muss man eben einen guten Mittelweg finden. Und da beraten zu können aus beiden Perspektiven ist natürlich extrem hilfreich.
Ja, wann haben Sie gemerkt, dass Sie diese beiden Perspektiven in Ihrem Leben haben wollen, wenn Sie auf Ihr noch junges Leben zurückgucken? Wann war das?
Anfang des Medizinstudiums tatsächlich. Also ich wusste immer, dass ich hoch singen kann. Das war einfach da. Dachte aber, das macht man halt nicht mehr, wenn man durch den Stimmbruch war, dann sozusagen, das gehört sich nicht so in Anführungsstrichen, dann spricht man halt mit seiner tieferen Stimme und so und die andere Stimme lässt man dann so an der Seite liegen, weil man hat ja nun die männliche Stimme irgendwie mal bekommen. Und dann war das immer so eine wie so ein Party-Gag eigentlich so, dass man mal hier das Exultate Jubilate von Mozart irgendwie angetütert in der Distille nachts um zwei singt, so ungefähr. Das war dann so im Studium und dann hat das ein Chorleiter gehört und hat gesagt, warte mal, das ist nicht normal, dass man das kann in dem Alter noch und das solltest du mal irgendwie dir Rat holen. Und dann bin ich tatsächlich an die Kölner Musikhochschule da zu einem Professor gegangen, der gesagt hat, das ist außergewöhnlich, das solltest du ausbilden, aber wo du den Medizinstudienplatz jetzt schon hast, den würde ich nicht hinschmeißen, weil you never know what's coming. Das heißt, mach das mal weiter, solange du kannst, zweigleisig. Und dann hieß es eigentlich zwei Jahre später, jedes Semester, dieses Jahr wirst du dich entscheiden müssen, diesen Spagat, das kannst du nicht aufrechterhalten. Ja, und jetzt sind wir halt so ungefähr 20 Jahre später. Und ich habe mich bis heute nicht entschieden.
Aber
und profitiere, naja, und ich profitiere sogar. Also die Bereiche befruchten sich wahnsinnig, muss man sagen. Also es ist natürlich, also gerade in dieser Sprechstunde für nicht nur Sängerinnen und Sänger, sondern auch, dass man Stimmübungen für Nicht-Profis machen kann und so weiter, dass man einfach versteht, wie eine Störung ist, welche Muskeln sind da verspannt, weil ich höre eine Sprechstimme oder ich höre zwei Töne Gesang und weiß genau, wo die Anspannung ist oder welcher Teil des Vokaltraktes da irgendwie und weiß genau, welche Übungen man machen kann, um das jetzt so extrem rauszuarbeiten, dass selbst jemand, der völlig unmusikalisch ist, das fühlen kann. Und das ist ein riesiger Vorteil in stimmtherapeutischer Arbeit, die wir natürlich auch teilweise machen bei uns in der Situation, in der Klinik. Und aber auch auf der Bühne ist es natürlich eigentlich in jeder Produktion, in der ich bisher war auch der Arzt gefragt. Sei es, dass irgendwie jemand im Publikum zusammengebrochen ist.
Ist ein Arzt an Bord,
genau. Wo ich dann im Barockkostüm schon reanimieren gegangen bin, kein Witz.
Okay.
Und von der Bühne gesprungen bin. Und aber auch Situationen, wo einfach im Cast jemand krank wird und so weiter oder ich selbst krank wurde, wo dann doch wieder einfach dann, sei es nur Gespräche, aber natürlich auch medizinische tatsächliche Untersuchungen und Verschreibung von Medikamenten, einfach kurze Wege, wo man Menschen dann helfen kann. Auch da ist es ein totaler Vorteil und auch Stimmtechnik wirklich zu durchdringen, also die Stimmphysiologie so tief verstanden zu haben, ist ja ungewöhnlich für einen Sänger oder eine Sängerin, also dass man irgendwie weiß, da sind diese Stimmlippen und dann macht man den Mund auf und dann geht's los und so und dann hat man seine technischen Sachen und so, aber wirklich so en Detail zu verstehen, wie genau kann eine Stimme auch aus dem Tritt geraten, was kann das sein und wie kann man das auch wieder einfangen, wo dann ja auch viele Sängerinnen und Sänger zu uns kommen, dass man diese Fragen schon selbst beantworten kann und sich dadurch auch selbst schützen kann, ist natürlich ein großer Vorteil.
Jetzt ist es ja gar nicht so gewöhnlich, dass vielleicht man auch klassische Musik mag. Wie sind Sie denn dahin gekommen, dass das auch der Weg ist, den Sie gegangen sind? Lag das jetzt nur daran, dass die Stimme eben so hoch war und das natürlich im klassischen Segment eher da vielleicht Raum findet, weil es da schon so drauf ausgelegt ist, dass es da verschiedene Tonalitäten, Ebenen gibt? Oder war das schon immer so generell auch ein Interesse, was man persönlich hatte an Klassik und klassischer Musik?
Also ich mochte klassische Musik und bin tatsächlich vor allem über das Klavierspielen an die klassische Musik gekommen. Also so fing das Ganze irgendwie an. Meine Tante Käthe, als ich 3 war und bei ihr auf dem Schoß sah und sie mir den Flohwalzer vorspielte, das ist kein Witz. Und ich völlig verliebt war in den Flohwalzer und Tante Käthe natürlich und Tante Käthe heiraten wollte. Und die hat mir dann ihr Klavier vererbt. Und so fing das alles irgendwie an. Und ich habe meinen Eltern mit 3 gesagt, ich will Musiker werden, ich will Klavier spielen lernen. Und meine Mutter erinnert sich gerne an die Phasen, wo ich dann so mit einem Finger drücke und dann gesagt habe, Mama, wann kann ich endlich mit 10 Fingern spielen und wann komme ich mit den Füßen an die Pedale dran? Und von daher, da fing das an und dann ging es da in eine klassische Richtung mit so Bach-Präludien und so weiter, die kleinen Schumann-Sachen für Kinder und was man dann so hat, das war so der Einstieg in die klassische Musik, natürlich auch über den Musikunterricht, dass man dann mit, weiß ich nicht, Peter und der Wolf und so, das sind natürlich so diese Kinderklassiker aus der klassischen Musik. Da habe ich immer Begeisterung für gehabt, aber ich hatte natürlich auch eine Begeisterung für Popmusik. Und im Gesangsbereich ging es dann tatsächlich eher im Popbereich, wo ich dann irgendwie an Jazz irgendwie Freude gefunden habe, habe dann auch Saxophon gespielt und bin ganz, ganz spät erst zum Singen gekommen und wollte nie, nie öffentlich singen und wurde von einer sehr klugen Gesangslehrerin damals quasi ausgetrickst, die, als meine Schwester bei ihr aufhörte, gesagt hat, und ich habe da immer die Gesangsklasse mit dem Klavier begleitet, gesagt hat, Philipp, ich weiß, dass du nicht singen willst, aber du musst mir 3 Stunden geben, wenn deine Schwester hier aufhört. Ich habe eine Warteliste bis zum Fußboden, aber du wirst diesen Platz jetzt nehmen, 3 Stunden lang, und dann darfst du aufhören. Aber 3 Stunden musste mir die Chance geben, dich zu begeistern.
Und hat scheinbar funktioniert.
Und sie hat dann gesagt, ja, ich habe gesagt, ich will aber nicht singen und so weiter. Und dann habe ich diese 3 Stunden gemacht. Und dann hat sie tatsächlich Leute angesprochen, die dann mal bitte um so und so viel Uhr klopfen und reinkommen sollten. Und dann hat sie dann das so gedreht, dass ich zu der Zeit was gesungen habe, die dann reinkamen und gesagt haben, wer singt denn hier? Ach, klingt ja aber toll. Dürfen wir jetzt mal reinsetzen und zuhören? Und ich war, und so weiter. Und dann gabst du die ersten, das positive Feedback ist ganz, ganz wichtig, um erstmal diese völlige Hemmung. Ich habe gesagt, ich werde niemals vor Leuten singen. Und dann, ach komm, Philipp, jetzt hast du es doch eh schon halb gesungen. Die haben es doch schon durch die Tür gehört. Jetzt mach doch mal. Und zu Hause würdest du es doch auch irgendwie vorsingen und so. Dann, na gut. Und dann habe ich mich erst immer hinterm Klavier versteckt und mich selbst begleitet mit so Elton John Songs und Joshua Caddison, Lionel Richie, diese ganzen Singer-Songwriter-Sachen sozusagen gemacht. Und diese Lehrerin hat mich auf die Bühne gesetzt, hinterm Klavier versteckt, habe ich dann vor mich hingesungen und gespielt und hat von Mal zu Mal das Klavier immer ein Stückchen weiter gedreht, bis ich vorne saß.
Die ist sehr schlau.
Und das hat tatsächlich das Eis zwischen mir und der Bühne über die Jahre dann gebrochen und dann ging es irgendwann in den klassischen Bereich rein und dann eben mit der Entdeckung dieses Phänomens, in Anführungsstrichen, dieser extrem hohen Stimme, ja, ist das dann so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder gewesen.
Absolut. Ich glaube nicht, dass uns jemand so aus seinem Privatbereich schon mal was erzählt hat hier.
Finde ich super.
Ja, mega.
Also auch vor allem alles super spannend. Also ich finde, das ist ja auch eine wirklich coole Geschichte zu erzählen, wie man zu dem gekommen ist, was man ist. Sowohl, finde ich, aus dem medizinischen Bereich als auch aus der, ich nenne es jetzt mal privat, obwohl das andere ja auch beruflich ist.
Aber und dann ist es doch total logisch, dass ich nicht Kniechirurg geworden bin.
Ja,
würde ich auch sagen. Oder so. Man kann ja wirklich sagen, dass man in dem Bereich was davon hat.
Also ich gehe auf jeden Fall heute nach Hause und werde dann mit heißem Wasserdampf mir erstmal die Entspannung holen und dann noch ein bisschen singen. Oder andersrum, ich weiß noch nicht.
Und wollen wir vorher noch so ein paar Kategorien?
Ja, das können wir noch machen. Ich gebe dir noch ein bisschen Zeit, bevor ich mir dann nach Hause singe.
Und ihr könnt dann
schnippeln, wieder in unser System.
Schnippeln, wie ihr Lust habt.
Genau, ja.
Und so machen wir das, genau.
Mythos oder Fakt? Der Check.
Eines, was ich da reingebracht habe, was wir schon besprochen haben, regelmäßiges Bonbon-Lutschen hält die Stimme geschmeidig, oder nicht?
Also regelmäßiges Bonbon-Lutschen ist auf jeden Fall gut für die Schleimhäute. Auch diese Kaubewegung, diese Lutschbewegung entspannen die Muskulatur. Von daher ist die Bewegung gut und das Befeuchten der Schleimhäute ist natürlich gut. Aber die Stimme selbst wird natürlich mit so einem Bonbon nicht erreicht, weil es nicht in die Stimme rein, also nicht auf die Stimmlippen kommt, weil es im Idealfall nicht auf den Kehlkopf geht.
Okay, aber wenn ich jetzt einen Schluck Wasser trinke, dann befeuchtet das meine Stimmlippen. Stimmt das?
Nein. Also das Schlucken an sich ist auch wieder ein Entspannungsvorgang im Grunde. Aber wenn ich Wasser auf die Stimmlippen bekommen würde, wäre das, wir nennen das Penetration oder Aspiration, also das würde schon ein Verschlucken sein. Wenn unsere Stimmlippen einen Tropfen Wasser, dann fangen wir ganz heftig an zu husten. Das heißt, im Idealfalle kommen Wasser und Stimmlippen beim Schluckvorgang nicht in Kontakt. Aber Wasser hilft natürlich, weil Wasser dazu führt, dass wir die Stimmlippen, also nicht die, von innen befeuchten. Also die Hydrierung, dass die Muskulatur, aber das passiert natürlich erst, nachdem wir das Wasser aufgenommen haben und so weiter. Deswegen ist Wassertrinken grundsätzlich gut und wichtig auch für die Stimme.
Okay, da haben wir gerade schon ansatzweise besprochen. Jeder Mensch wird mit einer schönen Stimme geboren. Und was passiert dann?
Jeder Mensch wird erstmal mit einer Stimme geboren. Also fast. Es gibt ein paar Ausnahmen, wo auch das ein Problem darstellt. Aber in der Regel haben wir erstmal alle eine Stimme, mit der wir sprechen sollten, mit der wir singen sollten und mit der wir auch ein politisches Recht haben. Also mit dieser Stimme muss man seinen Weg finden. Und schön ist total subjektiv, aber erstmal muss man sie umarmen und sie dahin entwickeln, wo es einem Freude bereitet.
Die Stimme klingt morgens oft anders als abends. Man muss sich morgens erst warm sprechen.
Genau, es ist gut, wenn man den Körper aufweckt und auch die Stimme aufweckt. Das kann man mit ein paar Stimmübungen machen. Das kann man damit machen, dass man morgens erstmal eine warme Tasse Tee trinkt oder so. Das sind alles Sachen, die gut vorbereiten für einen Tag, an dem man viel sprechen oder singen muss.
Stimmlippen können sich regenerieren wie Muskeln. Stimmt das oder nicht?
Muskulatur ist ein Teil der Stimmlippen und die können natürlich sich regenerieren, aber die Schleimhaut auf den Stimmlippen kann sich auch regenerieren. Das ist das Gute, dass uns die Stimmlippen auch einiges verzeihen. Aber die Regeneration passiert nur teilweise von selbst und teilweise muss man auch aktiv sie pflegen, damit diese Regeneration dann auch stattfinden kann.
Okay, jetzt kommen deine Fragen aus der Community.
Genau, wir sind jetzt hier im harten Fragenmodus und dann haben wir es auch fast geschafft.
Nachgefragt. Fragen aus der Community.
Also wir haben natürlich auch wieder ganz viele Fragen aus der Community bekommen, die das Thema Stimme super spannend fanden. Eine der Fragen war, wieso ist die Stimme denn manchmal weg? Ich denke mal, das bezieht sich so ein bisschen darauf, wenn man vielleicht auch den ganzen Tag geredet hat oder man kennt das ja manchmal auch in Situationen, ne, wo man vielleicht gerade reden muss und dann auf einmal kommt irgendwie nichts raus. Woran kann das liegen?
Also dieses Phänomen des Frosch im Hals, das kann jedem passieren. Da hat man mal dann Schleim auf den Stimmlippen oder so. Das kann passieren, wenn da irgendwie man besonders in trockenen Räumen oder so ist. In der Heizungsperiode ist sowas häufig mal, dass die Raumluft einfach sehr trocken ist. Dann hilft es einfach mal, einen Schluck Wasser zu trinken, kurz einmal sich vorsichtig zu räuspern oder so. Und dann klappt es in der Regel auch, wenn das jetzt nur so eine akute Mini-Situation ist. Aber man kann natürlich auch einfach eine Erkältung haben, wo die Stimme dann wirklich mal weg ist. Da sollte man nicht rumdrücken und versuchen jetzt, aber ich muss jetzt heute die Konferenz und ich muss jetzt das Telefonat. Sondern da ist es dann auch wirklich, damit die Stimme sich regenerieren kann, dass man sich dann auch mal zurücknimmt und versucht, so wenig zu sprechen wie möglich, damit das schnell abklingen kann.
Ja, das klingt logisch. Die zweite Frage ist, kann man seine Stimme dauerhaft verändern? Ich könnte mir vorstellen, dass sich das vielleicht auch darauf bezieht, wie zum Beispiel, ich bin eigentlich ein Alt und ich würde aber gerne mal Sopran singen. Ist das machbar?
Den Tonumfang dauerhaft zu verändern ist nicht so richtig möglich. Also man kann den ein bisschen erweitern, das ist viel Arbeit, dass das dann auch stabil ist und dass das dann auch klanglich eingepasst ist sozusagen. Und nicht wie, ich quetsche mir hier den letzten Ton schreiend raus, sondern dass es dann auch künstlerisch nutzbar ist, sagt man dazu. Also da kann man begrenzt was machen. Man kann aber schon eine Stimme formen in ihrem Klang. Aber vieles, was wir an der Stimme haben, ist natürlich vorgegeben. Aber man kann es stabilisieren und erweitern sozusagen.
Ja, perfekt. Was passiert denn eigentlich beim Stimmbruch? Das Thema hatten wir vorhin auch schon bei Ihnen selbst. Stimmbruch macht die Stimme, zumindest die Sprechstimme tiefer, aber vielleicht gar nicht unbedingt die Gesangsstimme. Was passiert denn körperlich auch bei Stimmbruch?
Also der Stimmbruch wird ja im Wesentlichen, also gerade bei Jungs ist es ja vor allem der deutlichere Stimmbruch oder Stimmwechsel, sagen wir dazu eigentlich, oder Mutation. Da ist Testosteron vermittelt ja diesen Stimmwechsel und da wächst vor allem erstmal der Kehlkopf, der wird größer, das heißt die Stimmlippen werden länger, die erschlaffen auch so ein bisschen tatsächlich. Dann dadurch, dass das wächst, die Schleimhaut wird dicker und so. Dadurch kriegen die Stimmlippen mehr Gewicht, die Muskulatur wächst ja auch ganz körperlich, ändert sich ja auch dann da die Muskulaturverhältnisse von einem Kind dann zu einem Erwachsenen und das führt alles dazu, dass dann das Gewicht der Stimmlippen sich erhöht und dann Sachen, die schwerer sind, schwingen langsamer und das heißt, diese langsamere Schwingung, diese niedrigere Frequenz ist dann der tiefere Ton.
Das heißt, normalerweise würde das aber auch auf die Gesangsstimme gehen und bei Ihnen war es einfach die Ausnahme, dass das da sich nicht verändert hat oder kann es da immer durchgehen?
Es gibt ja eine Kopfstimme und eine Bruststimme und die Bruststimme ist durchaus abgesagt. Also da könnte ich jetzt auch nicht mehr so sprechen, wie ich als Kind gesprochen habe, weil das sind einfach meine anatomischen Verhältnisse anders. aber weil ich meine Stimmlippen, das ist tatsächlich so eine Art Anomalie oder jetzt auch nicht nur bei mir, sondern eben bei Menschen, die halt Countertenöre oder Falsettisten sind, dass man eben durch einen bestimmten Winkel, den man im Kehlkopf einstellen kann, eine Zusatzspannung erzeugen kann, mit der man dann nochmal sozusagen ein oder zwei Oktaven sogar wirklich zur Verfügung hat in dieser Kopfstimme. Und das können Männer häufig nicht, nachdem dieser Stimmwechsel erfolgt ist. Und dementsprechend bricht dann dieses Falsett, was trotzdem alle Männer haben, weil jeder kann ja so irgendwie so ein bisschen Mickey-Maus-Stimme, irgendwie so Edge-Badge-mäßig, das kriegen alle noch hin, irgendwie auf ein, zwei Tönen. Aber das wirklich dann auszufahren in einem künstlerisch nutzbaren Register, sagen wir dazu, ist eher ungewöhnlich.
Okay, vielen Dank. Das waren schon unsere Fragen aus der Community. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Was heißt schon? Also ich fand es sehr interessant. Lieber Herr Martmann, vielen, vielen Dank für diese spannenden Einblicke zum Thema Stimme. Hoffentlich nehmen wir jetzt auch was für uns mit. Ich habe es gerade schon gesagt. Singen.
Inhalieren.
Genau. Und dann sind wir vielleicht bei der nächsten Aufnahme noch geschmeidiger, was unsere Stimme angeht. Wenn da noch was überhaupt rauszuholen ist, würde ich sagen.
Ich habe auch viel Persönliches mitgenommen. Das war echt schon sehr schön, Sie zu beobachten. Man merkt die Faszination. Ne? Das ist schon irgendwie so eine Doppelrolle. Die ist untrennbar. Fand ich richtig gut.
Vielen Dank. Ja, aber ich finde, die Stimmen sind hier wunderbar im Raum.
Sehr gut. Das
viel besser kann es gar nicht werden. Es hat wirklich Spaß gemacht, da zu sein. Dankeschön.
Das ist schön. Perfekt. Das war jetzt auch schon unsere letzte Folge für dieses Jahr. Ein Jahr Risiko und Nebenwirkung ist schon wieder vergangen. Und wir möchten uns an dieser Stelle natürlich auch nochmal ganz herzlich bei all unseren ExpertInnen bedanken. Und natürlich aber auch bei euch da draußen, die uns immer zuhören und mit ihren Fragen und Anmerkungen dazu beitragen, dass wir viele spannende Themen und Aspekte in unseren Folgen ansprechen können. Wir hoffen natürlich, dass ihr dann auch im nächsten Jahr wieder dabei seid und wieder reinhört. Im Januar starten wir nämlich mit einem Klassiker, gute Vorsätze, und zwar einen, den wir bestimmt alle schon mal gehört oder vielleicht sogar selbst mitgemacht haben, den Dry January, also der Verzicht auf Alkoholkonsum im Januar. Unser Experte Dr. Kai-Henrik Peiffer, leitender Oberarzt in der medizinischen Klinik B am UKM, spricht dann mit uns darüber, was Alkohol im Körper so alles anrichten kann und wie sinnvoll es ist, einen Monat ganz auf ihn zu verzichten. Schaltet dann also gerne wieder ein.
Bis dahin macht es auf jeden Fall gut. Habt schöne Weihnachten und ein tolles neues Jahr.
Guten Rutsch und bis zum nächsten Mal.